Schön, euch zu sehen. Ich würde gerne einsteigen mit einer Frage an euch. Wie machen Saarländer Marmelade? Sie gehen in die Bäckerei, kaufen ein paar Berliner und schälen diese. Worin besteht der Unterschied zwischen dem saarländischen und dem pfälzischen Schulsystem? Das Pfälzer Schulsystem ist kostenlos, das Saarländer Schulsystem ist umsonst. Interessant an diesen Witzen sind zwei Dinge. Erstens, die Personen, die vorkommen, die Parteien sind beliebig austauschbar. Ich komme ursprünglich aus der Gegend um Siegen, dem Siegerland. Bei uns waren die Doofen immer die Wittgensteiner. Ansonsten sind es die Ostfriesen, die Blondinen, in Frankreich sind es die Belgier, in Belgien sind es die Franzosen, in der Pfalz sind es eben die Saarländer. Aber die Personen sind beliebig austauschbar. Ich habe die Witze sogar im Internet gefunden, genau umgekehrt. Und habe sie jetzt nur für euch so geändert. Die Personen sind beliebig austauschbar, aber worum es mir eigentlich geht, ist, je nachdem, in welchem Zusammenhang man solche Witze erzählt, ist vom ersten Satz an klar, was am Ende rauskommt. Wir wissen vielleicht nicht, wie Saarländer Marmelade machen, aber wir wissen, es wird irgendein Blödsinn sein. Wir wissen vielleicht nicht auf Anhieb den Unterschied zwischen dem saarländischen und dem pfälzischen Schulsystem, aber wir wissen, das pfälzische Schulsystem ist gescheit und das saarländische umsonst. Wenn ein Pfälzer in geselliger Runde fragt, gehen ein Pfälzer und ein Saarländer zur Kerbe, dann weiß man, am Ende ist der Saarländer der Dumme. So ähnlich und doch ganz anders war das bei einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Wir werden uns in den Predigten der nächsten Wochen mit Gleichnissen beschäftigen. Beispielgeschichten, von denen Jesus einige erzählt hat, wo er alltägliche Erfahrungen aufgreift, um eine Wahrheit ganz bildlich darzustellen, sie ganz plastisch zu erklären. Eine solche Beispielgeschichte ist das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner oder Zolleinnehmer. Ich lese sie vor aus Lukas 18. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage die Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir, sündige Menschen, meine Schuld. Und dann schließt Jesus das Ganze ab, indem er sagt: Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wenn du öfter hier oder woanders in einem Gottesdienst bist, dann ist dir diese Geschichte vielleicht gut vertraut. Dann kannst du mit einem Pharisäer und einem Zöllner etwas anfangen. Aber es könnte sein, dass du mit diesen beiden Personen ganz andere Dinge verbindest als die Menschen damals. Für viele von uns ist ein Pharisäer entweder ein Kaffee mit Rum und Schlagsahne oder ein engstirniger religiöser Heuchler. Und der Kaffee ist nach dem Heuchler benannt. Im 19. Jahrhundert, da gab es in Nordfriesland wohl einen besonders asketischen Pfarrer. Und niemand wagte in seiner Gegenwart auch nur einen Tropfen Alkohol anzurühren. Aber jetzt war Taufe. Das muss man feiern. Und dann gehört ein Schlückchen Rum schon dazu. Nur war der Pfarrer bei der Taufe halt dabei. Also hat man Kaffee gekocht und in den Kaffee Rum reingeschüttet und dann einen Klecks Schlagsahne obendrauf, sodass der Rum nicht verdunsten konnte und man ihn nicht roch. Der Pfarrer hat es trotzdem mitgekriegt und soll gerufen haben: O ihr Pharisäer, ihr Heuchler! Heuchler und Pharisäer, das ist für viele von uns, die regelmäßig zum Gottesdienst gehen, das Gleiche. Wir kennen die Geschichten aus dem Neuen Testament von den Pharisäern, den Superfrommen damals. Und wie Jesus sie hart angegangen ist. Er hat sie beschuldigt, den Schein zu wahren, die äußeren Regeln zu befolgen, aber im Herzen bösartig, falsch, eben heuchlerisch zu sein. Und wenn wir Geschichten kennen aus dem Neuen Testament, dann ist der Zolleinnehmer, der Zöllner für viele von uns positiv belegt. Vielleicht sind wir schon im Kindergottesdienst aufgewachsen mit Zachäus, dem kleinen Zöllner, der sich auf Jesus einlässt und viele Freunde mitbringt. Und vielleicht kennen wir diese Geschichte und wissen, der Pharisäer wird am Ende der Dumme sein, weil er so stolz und engstirnig ist. Von daher ist für viele von uns klar, was am Ende steht, wenn wir diese Geschichte hören, wenn Jesus anfängt. Für die ersten Leute, denen Jesus diese Geschichte erzählte, waren die Rollen auch klar verteilt, wie bei den Pfälzern und bei den Saarländern. Aber es war genau umgekehrt. Wenn Jesus sagt, ein Pharisäer und ein Zöllner gingen in den Tempel, dann war der Pharisäer für sie ein Vorbild. Vielleicht hätten auch damals viele gesagt, sie sind schon ein bisschen extrem, diese Pharisäer. Aber sie waren doch auch sowas wie ein religiöses Feigenblatt, ein Alibi für die Gesellschaft. Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich gedacht haben, die sind für mich mit fromm. So wie wir vielleicht gut finden, dass es Greenpeace gibt, aber bei den Aktionen mitmachen ist dann vielleicht doch ein bisschen extrem. In dem Moment, als der Zöllner die Bühne betritt in diesem Gleichnis, da sind die Rollen klar verteilt. Der Pharisäer ist der Held, das Vorbild. Der Zöllner ist der Anti-Held. Man war damals den Römern unterworfen und musste Steuern zahlen. Und die Zolleinnehmer, das waren Juden, die von den Römern das Recht gepachtet hatten, diese Steuern einzusammeln. Sie mussten einen festen Betrag abgeben an die Römer, aber darüber hinaus hatten sie freie Hand. Und das haben sie genutzt. Das haben sie ausgenutzt und ihr Volk ausgenommen. In den Evangelien, den Berichten über das Leben von Jesus, die wir in der Bibel finden, da finden wir häufig Zöllner und Sünder in einem Atemzug. Vielleicht klingt das für dich vertraut. Aber was würdest du sagen, wenn heute jemand von Lehrern und Sündern spricht? Oder von Informatikern und Sündern? In der Finanzkrise 2008, da waren wir vielleicht versucht, von Bankern und anderen Sündern zu sprechen. Aber zur Zeit Jesu, da war schon nach dem ersten Satz klar, wo die Front verläuft. Auf der einen Seite ein frommer Mann, ein Vorbild. Und auf der anderen Seite ein Antiheld, ein Finanzhai. Die Beschreibung des Pharisäers bestärkt das noch. Vielleicht trägt er ein wenig dick auf in seinem Gebet. Aber er hat ja recht. Die Gesetze, die Gott gegeben hatten, die forderten, dass man einmal im Jahr fastete, am großen Versöhnungstag. Und dass man 10% abgab von bestimmten Lebensmitteln. Aber dieser Pharisäer, wie die anderen Pharisäer auch, der fastete zweimal die Woche. Und er gab 10% von allem, was er hatte. Jesus sagt mal, dass sie selbst von den Gewürzen in der Küche 10% abgaben. Die Beschreibung des Zöllners, die war schon eher ungewöhnlich. Sich an die Brust schlagen, das taten damals nur Frauen. Das war unmännlich. Wir würden vielleicht sagen, der Typ hat geflennt. Dieser Mann war völlig aufgelöst. Aber wahrscheinlich hat das die Zuhörer nicht lang beschäftigt. Er hat es sich ja selbst ausgesucht. Niemand war verpflichtet, Zöllner zu sein. So baut Jesus in diesem Gleichnis Stereotype auf. Und dann kommt der große Knall, weil plötzlich alles anders ist. Der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Der Zöllner war anschließend mit Gott im Reinen. Und der Fromme nicht. Jesus spricht von Gott als Richter, der über diese beiden Menschen ein Urteil fällt. Und dann ist da ein Mann, der religiöse Verdienste aufhäuft, noch und nöcher, und der genügt Gottes Ansprüchen nicht. Und auf der anderen Seite ein stadtbekannter Sünder, verachtet von allen, die religiös etwas auf sich hielten. Und der ist okay in Gottes Augen. Wieso? Der Predigttitel hat es schon vorweggenommen. Es geht um Buße. Der Zöllner hat Buße getan. Aber was heißt das? Was bringt den Zöllner mit Gott in Ordnung und den Pharisäer nicht? Jesus liefert die Erklärung selbst. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Steht der Zöllner vor Gott gerecht da, weil er im Staub gekrochen ist? Will Gott, dass wir durchs Leben gehen mit einer "Ich hab nichts, ich kann nichts, ich bin nichts" Einstellung? Ist es das, was den Zöllner für Gott besser macht? Ein Autor namens T.T. Lynch hat ein starkes Gedicht geschrieben, in dem er auf diese Frage eingeht. Es heißt, der veränderte Pharisäer. Der Pharisäer sagt dem Herrn, wie gut er sich beträgt. Der Zöllner senkt beschämt den Blick und an die Brust sich schlägt. Doch als der Herr in Liebe zeigt, was Buße schaffen kann, da passt mit hartem Herz der Heuchler sein Gebet schnell an. Er glaubte nun, wer von sich selbst verächtlich spricht, dem ist der Herr gewogen. Drum er zum nächsten Gottesdienst erschien als Zöllner angezogen und schlug sich an sein falsches Herz und kroch und jammerte und so voll Stolz auf seine Demut sich unbewusst an Sünde klammerte. Verändert auch der Zöllner kommt, den Kopf er fröhlich hebt und dankt dem Herrn aus vollem Herz für das neue Leben, das er lebt. Und wieder, ihn der Herr nimmt an und nicht den Pharisäer. Denn mal mit Tränen, mal mit Dank, Gott kommt man nur mit Wahrheit näher. Es geht nicht darum bei Buße, dass wir tun müssen, als seien wir der Abschaum der Gesellschaft. Es geht darum, dass wir einsehen und eingestehen, wer wir vor Gott sind, aus seiner Perspektive sind. Lynch drückt es mit Wahrheit aus. Gott kommt man nur mit Wahrheit näher. Der Pharisäer hat Gott ja nicht angelogen. Aber er hat nicht gesehen, wie er in Wahrheit vor Gott steht. Er hat den Zöllner neben sich gesehen und zu Recht festgestellt, moralisch liegen zwischen uns Welten. Und so stellt er sich über den Zöllner und blickt auf ihn herab. Ich habe den Himmel ja wohl viel mehr verdient als der da. Aber er hat sich nur auf menschlicher Ebene verglichen. Da schneidet er gut ab. Aber Gott hat eine andere Perspektive. Die Bibel stellt den steilen Satz in den Raum, dass Gott alle Menschen als Sünder sieht, dass sie vor ihm Sünder sind, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Dass wir alle Grund haben, wie der Zöllner, innerlich oder äußerlich auf die Knie zu gehen und Gott um Vergebung zu bitten. Es mag sein, dass wir auf menschlicher Ebene vergleichen und sehen, dass der eine mehr Moral, mehr religiöse Leistung aufhäuft als der andere. Dass die moralische Qualität des einen höher ist als die des anderen. Aber Gottes moralische Qualität ist so weit jenseits dessen, dass die Unterschiede keinen Unterschied mehr machen. Wir haben alle Grund, Gott um Vergebung zu bitten. Die einen für ihre offensichtlichen Verfehlungen, von denen jeder weiß. Und die anderen für ihre unauffälligen Verfehlungen, für ihren Stolz, für ihre Missgunst, für ihr Verachten anderer. Jesus spricht mit diesem Gleichnis eine deutliche Warnung aus. Wir sollen nicht meinen, dass wir die Menschheit in gut und böse, dass wir die Menschheit in unschuldig und schuldig einteilen können. Der Pharisäer hat zu hoch von sich gedacht und er wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er mag besser sein, aber ihm steht kein Urteil zu. Was hat der Zöllner besser gemacht? Wir lesen nicht davon, dass er sein Geld an die Armen verteilt hat. Wir lesen nicht von irgendwelchen Versprechungen, die er Gott macht, um seine Schuld jetzt auszugleichen. Sondern er kommt vor Gott. Er betrachtet sich aus Gottes Perspektive und nennt sich selbst einen Sünder. Und er bittet um Vergebung. Bei Buße geht es nicht darum, durch fromme Übungen unsere Schuld aufzuwiegen. Bei Buße geht es nicht darum, dass wir es endlich gecheckt haben und uns jetzt wirklich Mühe geben, uns den Himmel zu verdienen. Wenn Jesus sagt, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden, dann geht es nicht darum, dass wir uns schlechter machen, als wir sind, sondern um die Erniedrigung, die Dinge beim Namen zu nennen. Es geht darum, uns aus Gottes Perspektive zu betrachten. Und dann werden wir sehen, wie weit wir zurückbleiben hinter dem, was Gott zu Recht von uns erwartet. Buße heißt mich erniedrigen, indem ich aufhöre, Gott zu spielen. Und stattdessen meine Schuld vor ihm einsehe, sie eingestehe und um Vergebung bitte. Diese Bitte um Vergebung, die gehört unbedingt dazu. Denn auch wenn wir unsere Schuld schon eingesehen haben, eingestanden haben, besteht die Gefahr, dass wir zu hoch von uns denken. Es gibt Schuld, die ist in diesem Leben nicht wieder gut zu machen. Es gibt Fehler, deren Konsequenzen wir nicht aufheben können. Und dann stehen wir vielleicht da und sind versucht zu sagen, Gott kann mir nicht vergeben. Meine Schuld ist zu groß. Aber in dem Moment, obwohl es so nach Erniedrigung aussieht, ich bin zu schuldig, machen wir den gleichen Fehler wie der Pharisäer. Weil wir meinen, beurteilen zu können, wer schuldig ist und wer nicht. Und weil wir meinen, beurteilen zu können, ob Gott uns vergeben kann oder nicht. Aber Gott, der es kann, lässt uns sagen, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Ich werde nie vergessen, wie in meinem Theologiestudium eines Tages unser Dekan nach vorne ging und eine Geschichte erzählte. Ihr müsst euch vorstellen, da steht einer meiner Professoren, ein blitzgescheiter Mann. Und er erzählt uns eine Geschichte, die ihn so bewegt, dass sie ihm die Tränen in die Augen treibt. Ein Mann sitzt im Zug. Er ist sichtlich angespannt. Und seine Mitreisenden merken das und sprechen ihn darauf an. Und dann erzählt er ihnen seine Geschichte. Er ist gerade nach mehreren Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Er hat damals, als er auf die schiefe Bahn geraten ist, jeden Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen. Sie wussten gar nicht, wo er war. Aber jetzt stand seine Entlassung bevor und er hat seinen Eltern geschrieben. Er hat ihnen alles erzählt. Und ihnen gesagt, wenn ihr mich nicht mehr sehen wollt, nach all dem, was passiert ist, dann kann ich das verstehen. Aber wenn ich nach Hause kommen darf, dann hängt doch bitte ein weißes Tuch in den Apfelbaum in unserem Garten. Ich werde mit dem Zug direkt daran vorbeifahren. Und wenn ich ein weißes Tuch sehe, dann steige ich aus. Ansonsten bleibe ich sitzen und fahre einfach weiter. Und jetzt nähert sich langsam der Zug dem Dorf. Der Mann kann vor lauter Aufregung gar nicht hinsehen, er hält es nicht aus. Aber seine Mitreisenden schauen für ihn. Und dann biegen sie um die letzte Kurve. Und dann legt ihm einer der Mitreisenden die Hand auf die Schulter und sagt, sieh doch. Sieh doch. Und der ganze Baum hängt voller weißer Tücher. Du darfst nach Hause kommen. Auch wenn du heute Morgen hier sitzt, dann darfst du nach Hause kommen. Gottes Baum hängt für dich voller weißer Tücher. Egal wie offensichtlich oder wie unauffällig deine Fehler sind. Wie groß aus menschlicher Perspektive deine Schuld. Du darfst nach Hause kommen. Diese Geschichte, die Jesus erzählt, vom Pharisäer und vom Zöllner, sie ist eine Einladung an alle, die wissen, dass sie Vergebung brauchen. Gott lädt dich ein. Aber Jesu Geschichte ist nicht nur Einladung. Sie ist auch Warnung. Sie ist Warnung für die, die gerne am Apfelbaum im Garten eine Gegendemo veranstalten würden, wenn der Knacki nach Hause kommt. Ich habe den ersten Vers im Abschnitt zunächst ausgelassen. Aber da kommt noch eine Info, die uns hilft, diese Geschichte einzusortieren. Jesus erzählt dieses Gleichnis, diese Beispielgeschichte, Menschen, die auf sich selbst vertrauen, dass sie vor Gott gerecht dastehen und die anderen verachten. Jesus erzählt diese Geschichte als Warnung an die Menschen, die meinen, keine Vergebung zu brauchen. An die Menschen, die herabblicken auf die anderen, weil ihr Leben schlechter ist als das eigene. Vielleicht bist du solchen Menschen schon begegnet. Es hat sie in der Kirchengeschichte immer schon gegeben und es gibt sie heute noch. Aber diese Begebenheit, die Jesus erzählt, macht deutlich, dass im Kern des christlichen Glaubens etwas anderes steckt. Keine Aufhebung von richtig und falsch, aber eine Aufhebung des menschlichen Stolzes, der meint, dass ihm keine Fehler passieren und dass er Gott gleich auf andere herabsehen kann. Wer sich selbst erniedrigt, indem er seine eigenen Fehler einsieht und eingesteht und um Vergebung bittet, der wird Falsches immer noch falsch nennen können. Aber er wird auf niemanden herabsehen, weil er weiß, über meinem Leben steht das gleiche vernichtende Urteil. Schuldig. Schuldig in Gottes Augen. Und aufgehoben wird dieses Urteil nicht, weil ich es aufwiegen kann, sondern weil Gott mir vergibt. Jesus warnt die, die Vergebung weder in Anspruch nehmen noch gewähren möchten. Nicht in Anspruch nehmen, weil sie meinen, sie nicht nötig zu haben. Nicht gewähren, weil sie meinen, dass der andere sie nicht verdient hat. Auf wen blickst du herab? Wer hat die Konsequenzen seiner Fehler nicht anders verdient? Was hast du gedacht, als du in der letzten Woche gelesen hast von Petra Hinz, der Bundestagsabgeordneten, die sich ihren Lebenslauf aus den Fingern gesogen hat? Wessen Niederlagen zaubern dir ein Lächeln aufs Gesicht? Wessen Schmerz lässt dich kalt? Wer hat sich seine Notlage selbst zuzuschreiben? Wo wir auf andere herabsehen, da begeben wir uns auf ganz dünnes Eis. Vielleicht sind wir von unserer sichtbaren Frömmigkeit so geblendet, dass wir unsere unsichtbaren Fehler übersehen. Ein deutliches Zeichen für den Zustand unseres Herzens ist unser Blick auf Menschen, die gescheitert sind. Wie wir mit denen umgehen, wie wir von denen denken, die gescheitert sind, das zeigt, wie hoch wir von uns selber denken. Der Gott, von dem die Bibel spricht, Der hat gerade die gescheiterten Existenzen im Blick, die zerbrochenen Herzen, die offensichtlich Kranken. Und er lädt sie ein. Und die Frage ist, ob unser Herz mit seinem schlägt. Oder ob wir die Gescheiterten draußen halten möchten. Wir wollen gleich Abendmahl feiern. Und so wie Jesus in dieser Geschichte vom Pharisäer und Zöllner eine Einladung ausspricht und eine Warnung ausspricht, so tut Paulus das im ersten Korintherbrief im Blick aufs Abendmahl. Er warnt davor, es unwürdig zu nehmen. In einer Haltung der Verachtung anderen gegenüber. In einer Haltung, die meint, Vergebung nicht zu brauchen, Buße nicht zu brauchen. Und andererseits lädt er ein, von Brot und Wein zu nehmen, sich die Güte Gottes auf der Zunge zergehen zu lassen und sie wieder an andere auszuteilen, weil wir davon verändert werden. Vielleicht magst du das heute ganz hörbar tun, indem du dem Sünder neben dir zusprichst: Jesu Leib wurde auch für dich gegeben. Jesu Blut ist auch für dich geflossen. Amen.